Die Saga geht weiter.
Junge. Gott, der Junge sollte sich einfach einen neuen Job suchen. Also das ist auch nur mein Take dazu.
Sunshine Life, Electronic Music Weekly.
Erleben wir gerade einen der letzten Festivalsommer in Deutschland. Unter anderem darüber reden wir heute. Das hier ist Electronic Music Weekly, euer wöchentliches News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Ich bin Katha und mit mir in dieser Folge ist heute Thilo.
Salut, ça va?
Na, schön, dass du da bist.
Ja, ey, das dritte Mal, glaube ich, jetzt, ne? Mhm. Ja, cool.
Ich glaube, ich brauche dich auch gar nicht mehr groß vorstellen. Also nee. Ihr da draußen kennt Thilo ja inzwischen schon.
Alten Folgen checken,
aber wisst ihr, wer ich bin. Zwei Stichpunkte vielleicht nochmal. Also du bist bei Sunshine Life ja viel hinter den Kulissen tätig für Aktionen, für coole Gewinne, für Reisen. Also wenn ihr da draußen mal irgendwie, wir euch mal auf eine coole Party geschickt haben, dann steckt da möglicherweise Thilo dahinter.
Ja, kann sein.
Bevor wir richtig reingehen, noch eine kleine News in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es ja auch schon entdeckt letzte Woche, denn Electronic Music Weekly gibt es jetzt auch bei YouTube. Also das heißt, wenn ihr uns auch mit Video sehen wollt, dann könnt ihr das ab sofort bei YouTube, bei Apple Podcasts, auf sunshine-live.de und auch bei Spotify.
Es gibt also keine Ausreden mehr.
Nee, ihr dürft auch mal reingucken hier. Aber natürlich, wenn ihr uns hört, ist das natürlich auch völlig fein und da habt ihr auch noch ganz viel mehr Möglichkeiten mit der Sunshine Live App, mit dieser und wo auch immer ihr am liebsten Podcasts hört. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein mit einem großen Thema, was, glaube ich, viele seit dem Wochenende beschäftigt. Wird es Festivals und den Festivalsommer, so wie wir ihn kennen in Deutschland und wie sich das in den letzten 30 Jahren hier in der Szene so aufgebaut hat, wird es das in Zukunft noch so geben?
Stichwort
Hitze, Klimakatastrophe, war ja alles ein bisschen Krise am Wochenende. Mhm. Also Rekordhitze in vielen Ländern in Zentraleuropa und viele Veranstaltungen wurden deshalb auch kurzfristig abgesagt. Zum Beispiel ja auch die DEFCON One in den Niederlanden.
Jo.
Größtes Hardstyle-Festival der Welt.
Traurig. Also vor allem für alle, natürlich auch das Team vom Festival, aber auch alle Festivalbesucher. Ich habe es mitbekommen. Es ist halt eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Aber klar, dass die Gemüter da emotional erhitzt sind, das glaube ich direkt. Und ja, schwieriges Thema.
Es ist schon echt krass. Also es wurde ja ganz schön viel abgesagt. Auch die Pride Parade in Paris wurde verschoben, Sunset Beach Festival abgesagt. Also wirklich zahlreiche Veranstaltungen halt wegen dieser extremen Hitze, wie es sie ja in all diesen Regionen noch nie gegeben hat. Die Fusion dagegen hat stattgefunden, mit zwei Unterbrechungen. Einmal wegen eines Feuers in der Nähe, einmal wegen Gewitter. Da gab es jeweils Evakuierungen, aber also viele, die ich kenne, sind auch mit relativ gemischten Gefühlen hingefahren, waren so, oh, ey, bei 40 Grad im Zelt oder halt auch irgendwie auf dem Dancefloor an den Bühnen ohne Schatten so.
Ja, ist nicht ohne.
Schwierig.
Ja, ja. Da muss man echt auf sich aufpassen. Also ich glaube, nur Wasser trinken hilft da nicht, sondern auch alles, was mit dazugehört, auch zu so einem Festivalbesuch. Unter anderem auch Alkoholkonsum, der Drogenkonsum. Da darf man sehr, sehr bedacht auf jeden Fall auf so ein Festival gehen. Ja.
Aber soweit, wie ich es mitbekommen habe, haben das auf der Fusion echt alle richtig gut auf dem Schirm gehabt. Also jo. Die Fusion selber hat ja auch ganz viel Wasserstellen aufgestellt. Auch an den Bars haben sie das Wasser noch mal günstiger gemacht, damit halt irgendwie die Leute einfach auch wirklich stay hydrated nicht dehydrieren und aber das medizinische Team vor Ort, die haben auch wirklich drauf geguckt, haben Patrouillengänge gemacht, haben geschaut, ey, ist irgendwie am Strand in der Sonne eingepennt, kriegt es gerade nicht mit. Mhm. Die hatten so mobile Geräte für Blutgasanalyse, das allererste Mal auch auf einem Festival in Deutschland, also die waren richtig gut vorbereitet.
Ja, als ich gehört habe, ja, findet alles statt, ein paar hier zum Beispiel aus unserem Team waren ja auch vor Ort, da war ich schon gespannt, was man vielleicht so mitbekommt. Ob da irgendwie auch, keine Ahnung, halt Schlimmeres passiert aufgrund der Hitze. Aber tatsächlich, bislang habe ich nichts gelesen. Spricht ja sehr für erstmal die Orga, aber auch das verantwortungsvolle Feiern der Gäste.
Ja.
Deswegen, ja, schön, dass es stattfinden konnte, während andere ja leider Absage erteilen mussten.
Ja, und da muss man auch mal Props rausgeben an die Fusion-Community, also dass da alle offenbar wirklich so gut vorbereitet waren, auch selber aware für die Situation. Das ist echt cool und ich meine, sowas hilft natürlich auch, ne? Wenn wir jetzt rausgegangen wären aus dem Festival mit Meldungen von, keine Ahnung, so und so viele Hitzetote auf der Fusion, das tut einem Festival und einer Szene natürlich insgesamt auch nicht gut.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, auf Social Media, da habe ich die letzten Tage so ein bisschen Diskussion verfolgt dazu, wie man mit solchen Situationen denn jetzt umgeht. Also es gibt so die einen, die sagen, ey, Festival absagen zum Beispiel auch total nachvollziehbar. Sicherheit geht vor, so keiner kann, also keiner von uns kann jetzt irgendwie was dafür, kann das so beeinflussen. Gibt aber auch andere, die gesagt haben, sag mal, andere Länder kriegen es auch hin, ne? Coachella zum Beispiel ist mitten in der Wüste, wieso klappt es da, warum schafft Deutschland es nicht? Und ich habe mich gefragt, bedeutet die Klimakrise vielleicht das Ende vom Festivalsommer, so wie wir ihn kennen? Weil, willst du direkt reinhaken?
Ja, also ich glaube, du hast es selber gesagt, andere Festivals schaffen es auch mit genug Vorarbeit und Präventionsarbeit. Kann das funktionieren? Jetzt bei dem Beispiel DEFCON 1, das war ja jetzt auch nicht die alleinige Entscheidung vom Veranstalter, sondern es wurde ja auch mit den örtlichen Behörden abgesprochen. Da ist das natürlich, also klar, Hitze war angesagt, aber inwieweit und wie doll die dann am Ende auch irgendwie stattfindet, war, glaube ich, für uns alle eine Überraschung. Ich glaube, wir haben alle dieses Wochenende uns auf ein warmes Wochenende eingestellt, aber wie warm es dann am Ende wirklich wurde und auch in der Sonne, wenn jetzt nicht irgendwie Schatten da ist, das war nochmal ein Schüppchen doller, als zumindest ich es erwartet habe.
Ich glaube, wenn man sowas noch nicht erlebt hat vorher und es ging uns ja allen so, also man kann sich das ja auch gar nicht vorstellen.
Und den Versuch, es stattfinden zu lassen, kann ich auch nachvollziehen. Also da nach dem Festival ist wahrscheinlich auch bei denen allen jetzt DEFCON 1 direkt wieder vor dem Festival. Die nächsten Vorbereitungen gehen direkt im Anschluss los. Da steckt ein ganzes Jahr Arbeit dahinter. Da steckt ganz viel Geld drin, dass man zumindest hofft auf ein kleines Wetterwunder, dass es nicht ganz so doll und extrem wird, war in der Hinsicht nachvollziehbar. Aber ich kann auch den Frust verstehen. Ich meine, ich habe im Internet ja auch Videos gesehen, wie einige FestivalbesucherInnen das nicht so gut verkraftet haben und angefangen haben,
ey,
dann
da
zu randalieren
wurde.
Und so. Das
Leute.
Ist natürlich, ja, da, ja, das muss jetzt nicht sein, nee. Aber klar, Emotionen gehören dazu. Ich drücke dem Festival ganz doll die Daumen, dass es nächstes Jahr dann umso schöner wird.
Ja, also das ist halt das Ding, ne? Das sehen wir natürlich bei den Festivals, aber wir sehen es ja in allen Lebensbereichen. Natürlich gibt es andere Länder auf dieser Welt, wo es schon immer, in Anführungsstrichen, oder schon lange so ein Klima hat wie das, was wir jetzt bekommen. Die sind aber darin geübt, die sind darauf eingestellt, die haben die Infrastruktur, die haben auch, ich sag mal, auch das medizinische Versorgungspersonal ist darauf eingestellt, ne? Und auch der Festival Sommer ist dann kein Sommer, sondern also Stichwort Coachella, ja, es ist mitten in der Wüste, aber das findet halt nicht jetzt statt oder im August, sondern es ist im April.
Ja.
Wenn da nämlich noch nicht 40 Grad sind, sondern eher so 28 bis 30. Genauso EDC in Las Vegas, Mitte Mai, weil auch jetzt da 40 Grad sind und keiner so irre ist, bei 40 Grad dort ein Festival stattfinden zu lassen.
Ja.
Also deshalb habe ich mich halt gefragt, ist das vielleicht der Anfang vom Ende von Festivalsommern in Deutschland? Kriegen wir jetzt auch einen Festival Frühling, einen Festival Herbst? Wie wird sich das alles verändern? Aber ich glaube, dass es sich irgendwie verändern wird, ist so ein bisschen klar.
Ich glaube, wir müssen alle einfach ein bisschen unsere vielleicht Routine brechen. Wenn man jetzt seit 5 Jahren auf Festival XY geht, was immer zur gleichen Zeit stattgefunden hat, heißt das ja nicht, dass es deswegen dann quasi gestorben ist, nur weil es nicht wieder zur gleichen Zeit stattfindet. Wenn man für die Musik da ist, für die Acts, die Community, das Gefühl, Festivalgefühl, bin ich mir sicher, funktioniert das genauso zu einer anderen Jahreszeit. Oder vielleicht auch zu einer anderen Tageszeit. Also Dayraves können dann vielleicht auch ein bisschen so in den Abend verlegt werden oder in die Nacht. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Location an, aber ich bin mir sicher, da werden Wege gefunden, dass die Festivals nicht der Hitze zum Opfer fallen.
Ja, und da bin ich jetzt aber auch froh, dass ich nicht eine von den Personen bin, die das logistisch hinter den Kulissen alles klären muss, weil ich jetzt gerade auch schon denke, ey, guck mal, so dieser ganze Festivalkalender weltweit, ne, irgendwie greift es ja alles ineinander, so wie es historisch gewachsen ist, so, und ne, die dann in Deutschland auf den Festivals spielen, so, und wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mit Festivals in den Frühling gehen müssen, dann ist die Booking-Situation vielleicht ja auch eine ganz andere, so. kommt dann noch wer? Hat dann noch wer Zeit? So, das muss ich, glaube ich, alles mal so ein bisschen finden, die nächste Zeit.
Ja.
Was sich aber auch noch ändern könnte in den nächsten Jahren, sind weiter die Eintrittspreise zum Feiern. Der Veranstalter Alexander Theiss hat in einem Social-Media-Post die aktuellen Herausforderungen für Clubs und Events beschrieben. Darüber reden wir hier ja eigentlich auch fast jede Woche, wenn es um irgendeine Clubschließung geht oder so. Und er geht da aber auch noch mal ein bisschen mehr auf das Thema Alkohol ein, denn es wird weniger getrunken. Also er hat auf Social Media noch mal Zahlen aus Studien geteilt, die zeigen, von den unter 35-Jährigen trinkt nur so ungefähr über die Hälfte der Leute Alkohol im Club. Und ja, wer sich mal so ein bisschen mit Veranstaltungswesen beschäftigt hat, weiß, die Getränke sind eigentlich das, wo die Einnahmen herkommen.
Also eigentlich ist das ja eine gute Sache, wenn weniger Alkohol getrunken wird, dann müsste man dann halt schauen, ob man es irgendwie über alkoholfreie Getränke an einer anderen Stelle irgendwie wieder auffangen kann. Aber ja, die Theke ist auf jeden Fall ein essentieller Bestandteil für die Festivalfinanzierung oder auch Clubfinanzierung. Ja, und ich selber merke das zumindest in meinem Ausgehverhalten, es wird auch immer ein bisschen ausgesuchter.
Total.
Weil, ja, Preise, egal ob Miete, Lebensunterhaltskosten, alles ist irgendwie hoch. Da ist vielleicht einfach nicht so mal der 100er oder vielleicht sogar 200 Euro, die so ein Event kostet, übrig. Mhm. Dass man in der Masse mehr feiern geht, sondern eher ausgewählter. Und, ja.
Ja, mal schauen, was da alles noch so auf uns zukommt. Also neben diesen ganzen steigenden Kosten, ne, du hast gerade angesprochen, das betrifft natürlich die Festivals auch. Für die wird auch alles immer teurer, das Booking geht in die Höhe. Aber vielleicht werden dann auch die Eintrittspreise für uns alle noch weiter hochgehen.
Ja, ja, wenn das der Preis ist, ist das so. Ich glaube, ja, das muss jeder so ein bisschen für sich finden und auch entscheiden. Aber ich drücke natürlich der Festivalkultur, der Clubkultur allen ganz doll die Daumen, dass das weitergehen kann.
Ich glaube auch, da werden sich Wege finden. Wo auch relativ viel Bewegung drin ist, ist im Thema KI. Die investigative Zeitschrift The Atlantic aus den USA hat ein KI-Watchdog-Tool veröffentlicht, mit dem man offenlegen kann, welche eigentlich urheberrechtlich geschützte Musik trotzdem von KI-Tools zu Trainingszwecken benutzt wird. Und leider relativ wenig überraschend, das sind sehr viele Titel, also über 21 Millionen, um genau zu sein. Ja. Und die Leute, die die Songs gemacht haben, sind natürlich nicht so amused.
Klar, die gucken ja auch irgendwie gefühlt ein bisschen in die Röhre, ne? Also, dass die Musik da zwecks entfremdet wird, ist natürlich irgendwie blöd. Ich hatte dazu auch den Post gesehen. Jetzt ist mir der Name entfallen.
Von Gareth Emery.
Ja, genau.
Reden wir auch gleich nochmal drüber.
Klar, KI im Einsatz, legit. Aber wenn es dann irgendwie den Rahmen sprengt und auch irgendwie so was Rechte angeht, da einfach ausbeuterisch genutzt wird, ist natürlich irgendwie ärgerlich.
Ist halt so krass, ne, dass halt irgendwie immer so neue Technologien dazu führen, dass es halt erstmal nicht rechtsfreie Räume gibt, aber halt Räume, für die noch keine Gesetze und Regelungen geschaffen wurden, die müssen dann immer erstmal so ein bisschen nachgeschoben werden und das wird halt immer direkt ausgenutzt von irgendwelchen
Leuten. Ja, und KI entwickelt sich so schnell weiter, dass ja auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, das direkte Konkurrenzunternehmen von den Machern hinter ChatGPT, OpenAI, gesagt haben, wir brauchen eigentlich mal eine Pause. Es entwickelt sich so schnell, da kommen wir auch menschlich einfach nicht hinterher. Eine KI erledigt die Arbeit, die ein Mensch sonst in Monaten erledigt, innerhalb weniger Stunden. Ich bin gespannt, wie die Reise sich da noch entwickeln wird, weil das wird schnell gehen oder geht schnell und wird wahrscheinlich auch eher exponentiell schneller sich entwickeln alles. Und dass man da den Überblick behält, sehe ich als ja fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, das ist echt voll schwer. Deshalb ist ja jetzt auch zum Beispiel ganz gut, dass es dieses Tool gibt. Und da haben auch echt viele DJs mal reingeguckt und es sind wirklich viele auch betroffen. Also Honey Dijon zum Beispiel, Eric Pritz, Moby, Charlotte Witt. SZA, die hat sich auch geäußert und relativ schockiert festgestellt, dass sogar unveröffentlichtes Material von ihr da benutzt wurde.
What?
Mhm. Und genau, Gareth Emery, den hast du ja gerade auch schon angesprochen, der hat auch direkt mal seine komplette Meinung zu KI geändert und will jetzt hat schon ein neues Label gegründet, was so ein bisschen dagegen arbeitet. Also in diesem Post, den du ja auch gelesen hast, da sagt er, dass er eigentlich immer so ein bisschen der Meinung war, dass KI für so organisatorische Abläufe und sowas echt ganz hilfreich ist. Aber sein Blick hat sich ein bisschen gewandelt, jetzt, wo er weiß, dass auch seine Kunst quasi gestohlen wurde und dafür Trainingszwecke missbraucht wird. Und ja, er sagt halt so, Menschen und menschliche Kunst, die sollten nicht ersetzt werden und hat ein neues Label gegründet, Emotional Intelligence, so heißt es, statt Artificial Intelligence, und das soll halt komplett KI-frei sein, von Menschen gemacht, und zwar nicht nur die Musik, sondern auch alles, was damit zusammenhängt, also auch die Artworks und alles, was halt irgendwie so
finde ich eigentlich gehört. Total sinnvoll auch, weil ich selber, also viele DJs und Produzenten, die haben ja auch ein bisschen so ihre Signature-Sounds und nicht jede KI spiegelt genau deine Musik und deinen Produktionsstil wider. Das ist eine KI, die von Tausenden benutzt wird, dass da so der persönliche Touch reinkommt. Ich finde, das kann die KI oder wird sie wahrscheinlich auch erstmal auf absehbare Zeit nie ersetzen können. Ist ja denn, man schneidert sich selber die KI, aber wer macht das schon? Man benutzt sich an oder benutzt die Tools, die da draußen im Markt zur Verfügung stehen. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn man mal am Mastering scheitert, da nicht eine KI trotzdem nochmal irgendwie Support
geben kann. Ja, ich glaube, das unterscheiden aber inzwischen auch eigentlich fast alle, dass also KI als Werkzeug einzusetzen und als Hilfsmittel versus KI als Creator und Urheber. Und ich bin mir da gar nicht so sicher wie du. Also ich glaube leider schon, dass auch Signature Sounds und auch Sachen, die irgendwie eigentlich von Menschen gemacht sind, aus einem sehr emotionalen Ort kommen und Menschen dann eben auch emotional sehr berühren können. KIs sind halt sehr gut in der Lage, solche Dinge zu analysieren und rauszufinden, was steckt dahinter, und das auch nachzubauen. Deshalb finde ich es aber auch gut, dass es immer mehr so Initiativen gibt und Leute, die sich da einfach dagegen aussprechen und da irgendwie laut sind und sagen, ey, das hat hier irgendwie einen Wert, den sind wir nicht bereit aufzugeben.
Ja, und ich glaube, dass vielleicht auch die Masse da wirklich einen Unterschied macht. Also wenn man quasi den Musikmarkt flutet mit AI-Content, dass das dann irgendwann quasi der Standard wird, das normalisiert wird und man dann irgendwann anfängt, nicht mehr den Unterschied zu hören, vielleicht in nischigen Sounds, in denen ich vielleicht auch persönlich mehr unterwegs bin, habe ich das Gefühl, höre ich das schon mal, wenn es irgendwie ein Sound ist, der von KI produziert wurde, oder ob es wirklich handgemachte Musik ist. Aber verstehe deinen Punkt da eigentlich auch total, dass KI zeigt uns das jeden Tag täglich in allen Bereichen, dass die sich ganz schnell weiterentwickeln und viel imitieren können, von dem wir eigentlich vielleicht auch noch gar nichts wissen.
Deswegen. Ja, ist auf jeden Fall spannend und bleibt auch spannend. Was geht noch so bei DJs? Wir schauen mal in die DJ-News. Steve Aoki könnte bald in eurem Wohnzimmer stehen, zumindest ein bisschen kleiner, in ungefähr so groß, würde ich mal sagen. Es gibt nämlich eine Ken-Puppe von ihm. Also
geil.
Barbie und Ken, ihr wisst schon.
Finde ich legit. Also ich meine, dass DJs oder Personen aus dem öffentlichen Leben auch im Digitalen oder vielleicht als Puppe oder so, ich meine, das fängt bei Superhelden an, die es als Stofftier oder kleine Spiel-Actionfiguren gibt, bis hin zu Videospiel-Skins, also dass man irgendwie seine optische Erscheinung in einem Videospiel ändern kann und damit dann nochmal ein bisschen in einem anderen Kontext zu sehen ist.
Auf jeden Fall nice, wenn so, also einfach so generell, dass DJs Representation in Kinderzimmern kriegen, cool. Das ist so, mein Ken ist jetzt halt DJ und der macht das und das, so ist ja auch immer für Kinder so berufszielmäßig oder das mal so ein bisschen auszuprobieren, zur Höhe, weil
Der Steve als Barbie.
Genau, ja, cool. Sieht halt wirklich auch so aus wie er, ne? Und hat auch DJ-Kopfhörer mit im Set und ein Keyboard. Nur die Torte fehlt, hat jemand auf Instagram geschrieben.
Legiter Punkt. Steve ohne Torte, Steve Aoki ohne Torte ist halt auch nur ein halber.
Ja, wirklich.
Halber Steve Aoki.
Nicht authentisch. Torte gab es aber wiederum kürzlich bei Moose T. Der hat nämlich geheiratet.
Aha.
Mit 59 Jahren zum allerersten Mal.
Ach, krass.
Mhm.
Schön.
Ja. Richtig sweet.
Ja, ehrlich.
Also er und seine Partnerin Katra, die sind seit 8 Jahren zusammen, schreibt der Stern. Die waren ja auch beide zusammen vor ein paar Monaten erst hier im Studio. Ich weiß gar nicht, ob du da auch mit dabei warst.
War das über Ante?
War bei Ante
ja,
Curry.
Ja. Ich war nicht selber vor Ort, aber hab's natürlich mitbekommen, dass er zu Besuch war.
Ja, richtig sweet. Da war sie auch mit dabei. Ich mag die beiden auch so gerne. Also Grüße gehen raus und herzlichen Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch.
Richtig wholesome. Auch eine private Aktion von Amelie Lenz. Die hat ihrer Oma eine Wohnung gekauft. Und du nickst schon, du hast das Video wahrscheinlich
das Video
auch gesehen auf den Socials.
Auch mit der Oma, total süß. Oh. Also die beiden wirken zusammen halt auch einfach unheimlich vertraut. Ist einfach irgendwie auch schöne Geschichte, schöne Geste. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man, wir alle wissen, Wohnungsmarkt, egal wo auf der Welt, ist arschteuer. Also ihr da irgendwie inklusive Pflegewohnung, also eine Zusatzwohnung, dass auch die Pflege garantiert ist.
Ja.
Finde ich mega schön.
Es ist richtig herzerwärmend. Ja, für alle, die es noch nicht gesehen haben, Amelie Lenz hat als Kind schon sehr, sehr früh ihre Mutter verloren, ist dann bei ihren Tanten und dann bei ihrer Oma auch aufgewachsen, in relativ ärmlichen Verhältnissen. Also sie erinnert sich in dem Post auch daran, wie zum Beispiel ihre Oma im Winter unter mehreren Decken gelegen hat, weil sie so gefroren hat, aber die Heizung war ausgefallen und gleichzeitig hat sie aber halt immer alles dafür gegeben, dass es Amelie halt gut geht und die irgendwie gut und behütet aufwächst. Und die hat halt gesagt, also Amelie Lenz hat immer so für sich gesagt, ey, mein größter Traum ist, dass ich halt irgendwann mal was zurückgeben kann. So, und das konnte sie halt jetzt und hat ihrer Oma diese Wohnung gekauft, genau, und oben drüber noch eine weitere, wo jetzt gerade irgendwie dann auch die Tanten eingezogen sind, um die Oma noch zu pflegen und so.
Man, ich, also ja, ist, glaube ich, der Traum von jedem Kind, irgendwie die Personen, die maßgeblich an der Entwicklung, Erziehung beteiligt waren, irgendwann mal was zurückgeben zu können. Ich selber träume auch davon, irgendwann meine Eltern zu sagen, ey, geht in Rente, hier ist das Haus, weißt du. Aber gönne ich von vollem Herzen, ist total schön.
Mhm, ja. Finde ich auch richtig schön. Ja, zum Leben gehört allerdings auch Trauer und gehören auch schmerzliche Erfahrungen. Und so eine haben James Hype und seine Partnerin Tita Lau jetzt geteilt. Die beiden dachten nämlich eigentlich, sie würden der Öffentlichkeit jetzt in diesen Tagen so ungefähr mitteilen, dass sie endlich Eltern werden. Aber stattdessen berichten sie jetzt von einer Fehlgeburt und ihrer Reise in Bezug auf ihren Kinderwunsch. Also den versuchen sie auch schon so seit 2 Jahren zu realisieren. Was nicht einfach ist, weil sie sich auch gar nicht so viel sehen. Also James Hype als DJ, der ist natürlich international so viel unterwegs. Dann waren sie jetzt auch wohl schon in Kinderwunschkliniken, wollten mit IVF starten, also einer unterstützten Schwangerschaft. Und kurz bevor das alles losgehen sollte, war Tita dann auf einmal doch auf natürlichem Wege unassistiert schwanger. Riesenfreude natürlich. Und diese Schwangerschaft hat das erste Trimester aber jetzt nicht überdauert und sie hatte eine Fehlgeburt.
Das ist unheimlich traurig. Also, also ich drücke den beiden einfach ganz, ganz feste die Daumen, dass sie das irgendwie verarbeiten können. Wobei ich mir echt vorstelle, dass man das Leben lang irgendwie nie wirklich richtig verarbeitet bekommt. Aber ich hoffe für die beiden, dass es trotzdem noch klappt, die den Mut finden, noch weiter dran zu bleiben. Ich glaube, wenn sie sich jemand, der sich Kinder wünscht, ist das Schönste natürlich dann auch, das Kind zu kriegen.
Ja.
Und auch für die Trauerbewältigung über die Jahre danach wahrscheinlich das Schönste, was dann noch passieren kann. Deswegen, ja, ich drücke den beiden die Daumen, dass dass die das gut
durchstehen. Ja,
durchstehen,
ne?
Ja. Das ist nicht so easy. Das ist, glaube ich, echt das Schlimmste, was einem, glaube ich, passieren kann. Ne?
Ja, ich glaube auch, was man da durchmacht und so dieser Schmerz, das können wahrscheinlich auch nur Leute wirklich verstehen, ja, die das auch schon erfahren haben oder im näheren Umfeld irgendwie mitbekommen haben. Und das sind aber echt viele. Also es sind wirklich viele und deshalb finde ich es auch sehr schön, sage ich jetzt mal, dass es immer mehr Paare gibt, die das auch öffentlich teilen, auch prominente Personen, dass da irgendwie mehr drüber gesprochen wird, weil das halt so viele Menschen betrifft und oft denkt man ja, man ist mit sowas alleine. Und ich finde das auch irgendwie ganz schön, dass da gesellschaftlich gerade so ein kleiner Umbruch stattfindet und es so weggeht von so einem Tabuthema irgendwie. Ja, Liebe geht raus auf jeden Fall.
Ja.
Und James Hype, der sagt selber auch, er glaubt ganz fest daran, dass noch alles so kommt, wie es kommen soll. Also ja, wir drücken mal die Daumen. Hoffnung gibt's auch, wenn wir auf die Club-News schauen und da gehen wir jetzt mal rein. Letzte Woche haben wir euch ja hier berichtet, was auf dem Berliner RAW-Gelände gerade abgeht. Ne? Gescheiterte Verhandlungen mit dem Investor, extrem kurzfristige Räumungsaufforderungen für Clubs und Kulturstätten, Demos, Petitionen. Jetzt gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn es soll wohl laut RBB in wenigen Tagen nochmal Gespräche geben, bei denen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen. Genau. Wenn ihr den Podcast mit Video schaut, dann seht ihr schon, Thilo
hält die Daumen gedrückt.
Die Daumen in die Kamera. Das machen wir. Also wir drücken die Daumen und wir hoffen sehr, dass da eine Lösung bei rauskommt, die nicht den Tod eines der letzten soziokulturellen Zentren von Berlin bedeutet.
Ja, ganz, ganz dolle die Daumen gedrückt.
Das wäre sehr nett. Ein neuer Kultur- und Clubort entsteht wiederum gerade an anderer Stelle in der Hauptstadt, nämlich im Bezirk Schöneberg. Hier hat auf dem Gelände einer ehemaligen Malzfabrik der ehemalige Watergate-Club eine Kooperation abgeschlossen. Mhm. Also das Watergate kriegt auch so ein kleines neues Zuhause, zumindest für Open-Air-Veranstaltungen. Am Wochenende war hier das erste Event und es ist auch kein unbekannter Ort für Clubkultur. Das Kitty, also das KitKat war da tatsächlich auch für ein paar Jahre schon mal.
Aha.
Und gutes Signal auch, das Ganze wird auch vom Bezirk und von der Politik aktiv unterstützt vor Ort, weil die wollen diese Malzfabrik halt wirklich auch als Kulturstandort weiter ausbauen und sind da voll involviert.
Ja, finde ich super. Allgemein jetzt als in Berlin wohnhafte Person finde ich es alles eh, was so Richtung Westen neu entsteht.
So. Endlich was näher an mir
ja,
dran ist.
Ja, es ist einfach, es konzentriert sich tatsächlich stark auf den Osten, ja. Was Clubdichter angeht. Deswegen, ich finde das sowieso schön, dass auch auf der anderen Seite der Stadt ein bisschen was passiert. Und fürs Watergate, ich glaube, wir haben alle getrauert, als es hieß, die Pforten werden geschlossen. Mit dem Sage Beach haben sie ja unter anderem ein bisschen was überbrücken können. Aber wenn sie da ein neues, kleines Zuhause finden, umso schöner. Also,
richtig gut. Ja. Ach, endlich mal wieder gute Neuigkeiten im Club. Kontext, ey, das brauchen wir auch mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, die neue Location kennenzulernen. Und zum Abschluss habe ich uns noch was ein bisschen Kurioses mitgebracht. Stichwort Fire Festival. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, da gab es sogar eine Doku über diesen Dude.
Absoluter Fiebertraum,
Leute. Oh mein
Leute.
Gott, ja, das ist wirklich interessant. Und jetzt?
Die Saga geht weiter.
Junge. Gott, der Junge sollte sich einfach einen neuen Job suchen. Also das ist auch nur mein Take dazu. Ich meine, das ist jetzt der dritte, vierte Anlauf. Also, und jedes Mal ist es irgendwie echt böse geendet. Ich weiß nicht.
Ja,
hau mal raus, was ist geplant.
Genau, also wir holen euch nochmal kurz ab, wenn ihr jetzt gerade gar keine Ahnung habt, wovon wir redet. Fire Festival war ein angebliches Luxusfestival auf den Bahamas, auf einer privaten Insel. Ich glaube, so 2017, 18 müsste das gewesen sein, hat sich dann vor Ort als krasser Scam herausgestellt. Mhm. Es gab dann genau eine Doku drüber, der Betreiber musste danach wegen Betrug in den Knast. Das war einfach richtig schlimm. Shit. Hat dann aber letztes Jahr gesagt, ey Leute, ich mach Fire Festival 2. Hier könnt ihr Tickets kaufen, kosten so bis zu 1 Million Dollar, ja, war ciao. Das glaube ich irgendwie. Also auch schon wieder richtig Krise. Und die Behörden vor Ort dann aber so, hier ist keine Veranstaltung angemeldet, also weiß ich jetzt nicht.
Oh Mann, einfach lernresistenter Dude, oder?
Absolut. Und laut EDM.com hat er aber seitdem tatsächlich mal eine echte Party gemacht zwischendrin. Also muss der irgendwie innerhalb des letzten Jahres passiert sein. Auf einer Insel, die zu Honduras gehört. Und zwar ein Boutique-Festival, also ganz exquisit und exklusiv mit 400 Gästen. Und jetzt will er sein bisher größtes und fettestes Event schmeißen, hat er auf den Socials angekündigt. Details gibt es noch keine, das ist ja schon wieder, also die roten Flaggen, die winken hier wirklich nur so.
Oh Mann, ich drücke auf jeden Fall allen, die da feiern wollen, ganz doll die Daumen, wenn sie Geld da lassen und es sind ja auch nicht kleine Beträge, dass das wirklich stattfindet.
Ey, wer macht das aber noch?
Aber ja, ey, ja, ich kann da nur zur Vorsicht raten, also.
Wirklich?
Oh Mann, aber nichtsdestotrotz, Daumen gedrückt, das ist was wird.
Also, ich bin gespannt.
Ja.
Aber ja, mal gucken, was da rauskommt.
Ich bin auch gespannt. Oh Mann.
Next Season. Es bleibt auf jeden Fall spannend, genau wie bei unserem Rave the Planet Gewinnspiel, Leute. Aus der letzten Folge, bis zum 10. Juli läuft es noch. Also, wenn ihr die Rave-Demo von unserem ausverkauften Float aus miterleben wollt, dann hört einfach nochmal die Folge von letzter Woche. Mit ein bisschen Glück seid ihr dabei.
Wird eine geile Party.
Oh, es wird so gut. Ich freue mich jetzt schon. Das war's mit Electronic Music Weekly für diese Woche. Thilo, schön, dass du dabei warst.
Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.
Yes. Und schön, dass ihr da draußen dabei wart. Wie immer, Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns weiter. Lasst eine Bewertung da. Abonniert uns. Kommentiert auch gerne unter der Folge, was so eure Gedanken zu den Themen sind. Und habt eine wunderbare Woche. Ein tolles Weekend. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder.
Adios.
Tschüss.
Electronic Music Weekly bei Sunshine Live. Euer News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Jeden Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt.